Herzlich willkommen zum Podcast Resonanz junge Stimmen, inspiriert Kinder- und Jugendchöre leiten. Mein Name ist Gudrun Gierschall, ich bin Musikerin, Kinder- und Jugendchorleiterin und Mitarbeiterin beim Staats- und Domchor an der Universität der Künste Berlin und ich begleite Chorleiterinnen und Chorleiter vom Methodenstress zu musikalischer Intelligenz, audiationsbasiert, bewegungszentriert und beziehungsstark. Raus aus dem Alltagsdruck, hinein in ein System, das dich trägt, innere Ordnung, klare Schritte, mehr Musik. So wird dein Chor zum Resonanzraum für Wachstum, für deine Sängerin und für dich selbst. Vor einem Jahr reisten die Sänger des Staats- und Domchores nach Litauen. Es war eine Konzertreise voller Begegnungen, voller unterschiedlicher Klangfarben und prägender Erfahrungen. Und vor ziemlich genau einem Jahr habe ich dazu eine Folge gemacht und dabei unseren Chordirektor Kai-Uwe Jirka interviewt und hatte ein wunderschönes Gespräch mit ihm. Und diese Folge zählt zu den meistgehörtesten Folgen dieses Podcasts. Und ich habe das Bedürfnis, sie noch einmal zu senden, weil ich sie ein Jahr später wieder mit ganz neuen Ohren höre und sie mich vielleicht noch mehr berührt, gerade in einer Zeit, in der Zusammenhalt in Europa so wichtig ist. Und Musik kann das, was Worte manchmal nicht schaffen. Sie verbinden uns über Grenzen hinweg. Und vielleicht kannst du etwas davon in dieser Folge hören und spüren. Und ich hoffe, dass es dich inspiriert und dir wieder klar macht, wie sinnstiftend und wertvoll für diese Welt diese Arbeit ist, die wir tun. Außerdem ist ein kurzer Film jetzt zu sehen mit kleinen Impressionen der Reise, der vielleicht diese Folge noch lebendiger macht. Und den Link zu diesem kleinen Kurzfilm findest du in den Shownotes und vielleicht hast du Lust, da ein bisschen reinzugucken, denn er ist wirklich berührend, schön und auch lustig. Und lachen müssen wir in diesen Zeiten mehr denn je. Und wir hatten ja auch im September unseren zweiten Expert-Call zusammen mit Eva Speth, war ich da in der Moderationsleitung. Und es war wieder ein ganz schöner Austausch mit Chorleiterinnen und Chorleitern, die in ganz unterschiedlichen Kontexten arbeiten und ihre Fragen mitgebracht haben. Und wenn du Lust hast, beim nächsten Mal dabei zu sein, dann melde dich sehr gerne für die Liste an. Dann erhältst du alle Infos, wann der nächste Expert-Call stattfindet und erhältst alle Zugangsdaten und die Aufzeichnung im Nachgang. Also ich freue mich, wenn wir uns da vielleicht sogar persönlich sehen. Also ich freue mich total, dass wir heute hier zusammen sprechen in meinem Podcast über die große Konzertreise, die unser Konzertchor diesen Sommer unternommen hat. Und zwar ist der Konzertchor des Staats- und Domchores nach Litauen gereist. Und ich war ja selber nicht dabei, deswegen freue ich mich total, dass ich heute die Möglichkeit habe, nochmal etwas mehr Einblicke zu gewinnen in diese ja doch sehr besondere Zeit. Und ich mache mal so ein ganz kleines Intro. Eine Konzertreise ist ja nicht immer gleich eine Konzertreise, denn wir kennen alle so Reisen, wo die Chöre durch das Land reisen, von einem Konzertsaal in den nächsten und dann irgendwann wieder in den Flieger einsteigen und doch nicht so ganz viel von dem Land und von der Kultur so erlebt haben und wo eher so der Fokus darauf liegt, wir bringen unsere Musik woanders hin. Und ich glaube, für dich lag der Fokus ganz woanders, sondern du hast dich auch immer gefragt, wie kann wirklich so eine Begegnung stattfinden für unsere Sänger, auch mit europäischer Geschichte. Wie kann eine kulturelle Begegnung stattfinden? Und vielleicht magst du uns da mal ein bisschen mitnehmen, wie du dich auf die Reise vorbereitet hast und was dir da wichtig war.
Ja, das war ja eine Reise, die sozusagen in den Osten Europas ging und wir eine Einladung hatten von der litauischen Kirche, der evangelischen Kirche, die eine Minderheit ist in Litauen. Und das war so der Anfangsimpuls, sich überhaupt mit der Geschichte des Landes und der Region und auch der Musik, die sehr besonders ist, dort zu beschäftigen. Und das führte zu mehreren Vorexkursionen, Ausflügen in die Sprache, in die besondere Volksmusik, in die Geschichte des Landes. Und irgendwie parallel lief dann zum einen die Pandemie, die dann die Reise erstmal verhinderte, aber dann natürlich auch der russische Angriffskrieg auf die Ukraine, die plötzlich diese ganze Region ganz anders in den Fokus rückte, bis zu der Tatsache, dass ja die Bundeswehr jetzt in Litauen auch aktiv wird. Das waren alles so Aspekte, die der Reise verbunden mit der besonderen Geschichte dieses Landes so eine besondere Relevanz gegeben hat. Und dann war eigentlich schnell klar, dass es nicht eine reine Konzertreise werden soll, sondern eben eine Begegnungsreise. Begegnung mit den verschiedenen Menschen, die dort leben. Die Siedlungsgeschichte des Landes ist sehr interessant, im 20. Jahrhundert auch sehr tragisch. Und natürlich, wenn wir jetzt dorthin reisen, erleben wir an allen Ecken und Enden die Ergebnisse dieser, ob es jetzt Vertreibung ist, ob es Vernichtung ist, ob es Neuaufbau ist, dieser ganzen politischen Geschichten. Und das war dann ein Ziel, Menschen vor Ort dort kennenzulernen, die eigene Musik mitzubringen, aber natürlich auch die Musik und die Kultur vor Ort kennenzulernen.
Also ich habe ja so einen schönen Artikel lesen dürfen, der in Kritinga, in eurem ersten Stadt, in der ihr wart, in der Zeitung erschienen ist, über euren Besuch. Und da möchte ich einen ganz kleinen Absatz kurz draus vorlesen, weil der so schön ist. Der Chorleiter des Chores, also du, ist davon überzeugt, dass das Singen in einem Chor entscheidend zur Persönlichkeitsbildung beiträgt, weshalb der staatsbürgerlichen Erziehung der jungen Sänger große Aufmerksamkeit gewidmet wird, wie es auch während ihres Aufenthaltes hier bei uns in Litauen zu erleben war. Vielleicht magst du das nochmal kurz beschreiben, was dieser Journalist da vielleicht mit meint.
Ja, das ist natürlich sehr, sehr hochtrabend formuliert auf der einen Seite. Auf der anderen Seite stimmt es vielleicht schon. Also gerade bei der ersten Station, wir waren dort im Gebiet der Memel, die sehr unterschiedlich besiedelt war, die früher deutschsprachig besiedelt war, war es mir wichtig, dass wir in den verschiedenen Kirchen singen. Wir haben in der katholischen Kirche gesungen, in der evangelischen Kirche. Wir haben Fußball gespielt mit der Dorfjugend in einem Stadion. Wir haben eine Gedenkstätte besichtigt, nur für uns, wo von der deutschen Wehrmacht jüdische Mitbürgerinnen erschossen wurden. Wir haben soziale Einrichtungen besucht, ein Seniorenheim, gleich am ersten Tag, um dort irgendwie auch anzukommen. Und das, was passiert, wenn eine Gruppe sendet zu einer anderen Gruppe, ob es jetzt die Senioren sind, ob es die Jugendlichen sind, ob es eine Gemeinde ist, das ist ja das, was uns dann beim Musikmachen besonders interessiert, wenn es eine Reaktion gibt, also wenn wir auf einen Resonanzraum treffen. Dazu muss aber die eigene Gruppe, in diesem Fall unsere Jungs- und Männerstimmen aus Berlin, sich dessen bewusst sein, dass sie senden, dass sie nicht nur als Privatperson da sind, auch nicht nur als Chor oder als Gruppe, sondern, auch wenn es ein bisschen pathetisch klingt, als Vertreter ihrer Region, ob es Berlin ist, ob es jetzt Deutschland ist, weil so werden sie ja wahrgenommen, wenn sie dort auftreten. Und das bewusst zu machen, ohne dass es den Raum eng macht, sondern im positiven Sinne eine Verantwortung hervorruft bei den jungen Sängern, ja, das ist das wahrscheinlich, was der Journalist mit staatsbürgerlicher Erziehung meint. Man kann auch sagen, Einübung in Demokratie, Einübung in, ich höre andere Stimmen und wir zusammen bringen unseren Klang mit und zeigen ihn und bekommen eine Reaktion darauf. Das, ja, kann man vielleicht so zusammenfassen.
Ja, ich finde, das greift ja so ein bisschen in so ein Thema, was wir hier in Berlin ja auch immer wieder uns beschäftigen in unserer Arbeit, wie eigentlich so eine zusammengewürfelte Gruppe so kleiner Großstadtindividualisten zu einer wirklich singenden Gemeinschaft wird, die so gemeinsam für tolle musikalische Erlebnisse sich ins Zeug legt und eben auch, ja, wie du es gerade gesagt hast, sich so als, in dem Fall, wenn sie woanders hinreisen, sich als eine Art von Repräsentanten auch verstehen können. Und gleichzeitig sind es ja doch auch noch wirklich junge Kinder. Also die Jüngsten waren, weiß ich nicht, 11, so. Die diesen Kontext nicht erstmal so per se mitdenken. Wie gelingt das eigentlich?
Ja, es sind ja mehrere Spezifika. Einerseits stimmt es, was du sagst. Wir sind keine in dem Sinne homogene Gruppe, weil wir sind kein Internatschor, wo man durch das tägliche Leben, so wie früher in den Klöstern vielleicht, noch eine homogene Prägungskraft hat. Man singt den ganzen Tag zusammen, man isst zusammen, man hat Gemeinschaft zusammen. Das müssen wir also neu üben oder neu erfinden. Gleichzeitig sind wir natürlich eine spezielle Gruppe, weil wir auf der einen Seite diese jungen Sänger haben im Sopranalt, 11 bis zum Stimmwechsel 11 bis 14 und dann die jungen Männerstimmen ab 17 bis, wir hatten einige dabei, 35 und älter auch. was ja eine sehr eigene Form von Gemeinschaft ist, die sich dann auch durchaus ergänzen kann. Die Neugierde der Kinder, das schon Wissen der Älteren, wenn wir dieses Betreuungssystem Leuchtturm und Bojen, was sehr gut funktioniert, dass immer eine ältere Männerstimme sich um zwei jüngere Sänger kümmert. Und das ist natürlich nicht nur ein Kümmern im Alltäglichen, das sind auch Gespräche über die Sachen, die man erlebt, über die Klänge, welches Stück findest du besonders gut. Und da findet dann ja auch ein Zusammenwachsen statt, weil, wie ich dann immer gerne sage, die Älteren sind kein vollständiger Chor ohne die Jüngeren im Sopran-Alt. Und der Sopran-Alt genießt es teilweise mit geschlossenen Augen, wenn die Tenöre und die Bässe hinter ihnen stehen und singen, und zusammen gibt es dann diesen gemeinsamen Klang. Bei so einer Reise kann man das ganz gut vorbereiten. Das ist dann wieder die Verantwortung der Chorleitung vorne, durch Repertoireauswahl. Also die Überlegung, mit was für Stücken fahre ich dorthin in diese Region? Nehme ich das Programm, was wir sonst in Berlin auch singen? Modifiziere ich das? Und das haben wir natürlich gemacht. Wir haben extra auch Stücke arrangieren lassen, auch zweisprachig, also ein altes deutschsprachiges Volkslied wie Zogen eins fünftel Schwäne beginnt auf Deutsch und endet dann am Ende auf Litauisch. Dann müssen alle Litauisch üben, dann kommt jemand, der ihnen das beibringt, dann lernt man die Sprache kennen, man nimmt sie in den Mund, man hört sich den Klang an. Da beginnt schon mal eine Neugierde, das dann wirklich dann dort zu singen, und dann flog auch noch genau in dem Moment ein Schwan da lang. Das sind natürlich dann Momente, die sehr intensiv sind. Ich habe vorhin schon gesprochen über die jüdische Geschichte in Litauen. Vilnius war vor dem Zweiten Weltkrieg zu 50% mit jüdischer Bevölkerung. Wir haben Lewandowski, wir haben Mendelssohn, also geistliche Musik aus der jüdischen Synagogentradition mitgenommen. Wir haben auch Jiddisch gesungen, eine Sprache, die dort sehr in Büchern, in Kultur, in der Musik wichtig war, in Vilnius vor allen Dingen. Mit den ganzen Männern dann Männerchöre von Viktor Ullmann auf Jiddisch eingeübt und dort im jiddischen Theater gesungen. Und so habe ich versucht, für jeden Ort, bei dem wir auftreten, ein eigenes Repertoire zu finden. Also wenn wir bei Ännchen von Tharau da in Klaipeda singen, dann singen wir natürlich auch das Volkslied Ännchen von Tharau. An der Gedenkstätte singen wir dann einen hebräischen Psalm von Lewandowski, und in der großen katholischen Kasimir-Kathedrale gibt es dann Musik von Avo Pärt und von Anton Bruckner und Mendelssohn, also auch die festliche klassische Kathedralchormusik, für die wir auch stehen. Und beim Open Air Singen gibt es dann eben auch Schlager und Volkslieder und so weiter. Und dieses Vorbereiten auf die verschiedenen Stationen, das ist ja so eine spezielle musikalische Vorbereitung auf eine Reise. Und dann wird man neugierig auf die Orte. Wenn ich dann ständig sage, das singen wir vor dem Brunnen, wo Ännchen von Tharau steht, dann ist man wirklich da, dann findet es statt. So ein bisschen wie Weihnachten, was versprochen wird, und dann kommt es irgendwann und dann ist es so da. Ja, das war so ein Moment der inhaltlichen Vorbereitung auf die Fahrt.
Ja, ich glaube, das ist also schon was sehr Besonderes, weil ich glaube, das ist nicht so standardmäßig üblich, dass das Programm so individuell zusammengestellt wird. Und das, wie du sagst, das schafft wahrscheinlich ganz viel auch Aufmerksamkeit bei den Kindern und Jugendlichen, dass sie irgendwie spüren, hier ist ein besonderer Ort, ein anderer Ort als die Kirche, wo wir davor gesungen haben. Und dass die Musik dann doch vielleicht etwas vermitteln kann, auch über das eigene Singen, was vielleicht ein pädagogischer Vortrag über die Geschichte des Landes gar nicht so leisten kann. Gab es Dinge, die du versucht hast, in Worten quasi über das Land und über die Geschichte dieses Landes den Kindern und den Jugendlichen zu erzählen, oder hast du das versucht eher so indirekt?
Ja, also zwischendurch gab es das schon, weil es natürlich wirklich viele Spezifika gibt, die dieses Land betreffen. Aber ansonsten habe ich das versucht, möglichst mit Menschen vor Ort zu besetzen. Die sind ja viele, sind dort zweisprachig, dass wir also wirklich aber kurze Stadtführungen hatten oder kurze Informationen zu den Orten. In dem ehemaligen jüdischen Theater in Vilnius hat dann der Theaterdirektor für uns extra kurze 15-minütige Führungen auf Deutsch oder auf Englisch, könnten die Jungs sich aussuchen, wo sie mitlaufen wollten, organisiert. So dass eigentlich nicht dieses indirekte Vermitteln durch die Instanz, die sowieso ja oft vorne steht, geschieht, sondern durch die Menschen vor Ort selber. Und die Kinder und auch die jungen Männerstimmen haben natürlich dann ihre eigenen Fragen und die dort auch gestellt werden dürfen. Und man muss sich dann immer klar sein, dass es ja immer nur eine erste, im besten Sinne eine positive kulturelle Infektion ist, dass man sich überhaupt dafür interessiert, eine neue Stadt kennenzulernen, eine Stadtgeschichte kennenzulernen, eine Sprache zu hören. Was dieses Mal spannend war, ist natürlich, dass das ganze Baltikum bekannt ist für seine Chorkultur. Das Singen in Gemeinschaft ist dort, mit was will man das hier vergleichen? Weiß ich gar nicht. Also es gehört zur Grundausstattung eines Balten, in einem Chor zu singen. Also die Ministerien, die Firmen, alle haben ihre Kammerchöre und singen. Die großen Sängerfeste, die man dort kennt. Und das war natürlich schon beeindruckend. Wir waren sozusagen zum 30. Jahrestag dieser singenden Menschenkette durch das Baltikum, wo 2 Millionen über, weiß ich nicht, 500-600 Kilometer in der Menschenkette standen und damals die Loslösung von der Sowjetunion sich ersungen haben. Also eine singende Revolution. Ich meine, was ist das für ein Thema, dass man jungen Menschen sagen kann, was für eine Kraft der Gesang haben kann. Ich meine, die wissen das natürlich irgendwo. Die spüren, dass sie Menschen bewegen können. Und die freuen sich, wenn etwas gut gelungen ist und Menschen berührt sind, vielleicht Tränen haben, auf sie zukommen. Aber dass hier wirklich Lebenswirklichkeit durch Singen gestaltet werden kann. Und dann habe ich natürlich gesagt, naja, wenn wir dort schon hinfahren, da singen alle. Ja, wir müssen nicht irgendwie dort singen, das beeindruckt niemanden. Wir müssen unseren eigenen Klang finden in diesen ersten Tagen, wo wir alleine waren. Und dann mit unseren Stücken oder mit denen, die wir als Gastgeschenke quasi mitgebracht haben, versuchen die Menschen zu erreichen. Und das ist dort auf eine ganz für mich auch immer noch wunderbare Weise gelungen, weil man kann es ja nicht erzwingen. Du kannst ja niemanden zwingen zuzuhören. Aber gerade in Vilnius, die Kathedrale, es war so überfüllt. Wir kamen in die Kirche nicht rein und dann haben die Leute eine Stunde lang, waren sie so still. Ich habe noch nie eine so große Menschengruppe so still erlebt und das haben die Kinder und die Männer gespürt. Einige sagten, sie haben das ganze Konzert über Gänsehaut gehabt, weil sie diese offenen Herzen gespürt haben. Und das ist dann, ich will nicht sagen, dass es anders ist als in Berlin, da ist das Singen in den Alltag eingebettet, da gibt's mal einen schönen Gottesdienst, mal ein Konzert, mal einen besonderen Auftritt. Das soll gar nicht geschmälert werden, aber das, was bei einer Begegnungsreise in ein anderes Land möglich ist, das erleben zu dürfen, das war, glaube ich, irgendwie sowas ganz Besonderes und selten erlebt, dass hinterher wirklich alle Sänger sagten, das war das beste Konzert, was wir je gesungen haben. Auch wenn sie natürlich übertreiben, aber dass man sich so einig war, dass sich eine Gruppe hinterher einig ist, das, was wir hier geschafft haben, war was Besonderes. Das ist dann natürlich auch für das Team aus Stimmbildung, Betreuung und Chorleitung das größte Geschenk, was man sich wünschen kann.
Ja, das glaube ich. Also ich meine, das ist ja auch richtig schön, ja. Total berührend. Ja, da ist ja auch immer vielleicht noch ein anderer Themenstrang, so ein bisschen immer die Frage, wenn man so eine Gemeinschaft hat an ganz unterschiedlichen Persönlichkeiten, ist ja auch jeder unterschiedlich belastungsfähig. Und so eine Reise ist ja dann auch anstrengend. Also ihr habt ja teilweise geprobt und dann noch ein Konzert und dann noch ein Konzert gehabt und dann noch irgendwie einen Fußmarsch zurück zur Unterkunft oder so. Und wie schafft man das quasi, diese individuellen Bedürfnisse irgendwie wahrzunehmen und trotzdem zu schaffen, dass sie gemeinsam trotzdem diese Strecke gehen und dann eben ja auch so entlohnt werden mit so wunderschönen musikalischen Erlebnissen. Hast du da Beobachtungen vielleicht, liegt es an dem Sozialgefüge dieser Gruppe oder einfach auch das Betreuerteam, was das gut aufgefangen hat? Hast du da vielleicht Gedanken zu?
Ja, also wir haben schon sehr viel in die Vorbereitung investiert. Also wir haben mit den jungen Männerstimmen auch ein Seminar gemacht, Thema Distanz und Nähe. Was ist ein guter Betreuer? Wir haben mit den Eltern Kontakt gehabt. Man muss dann priorisieren. Das ist natürlich pädagogisch eine herausfordernde Situation. Alle sind auf unterschiedlichen Schulen, leicht unterschiedliches Alter, unterschiedliche Interessen, alle irgendwie individuell. Und jetzt machen wir gemeinsame Sachen. Das gemeinsame Singen, deswegen sind wir dort, steht im Mittelpunkt. Das wissen auch alle und darüber kann man natürlich so eine Gruppe auch formen und motivieren. Darüber hinaus merkt man natürlich, es kann nicht jeder mit jedem. Das ist ja eine Situation, die wir in der Gesellschaft an vielen Stellen erleben, wo wir uns Sachen überlegen mussten, wenn Konflikte aufgetaucht sind, wo man dann auch überlegen muss, okay, ist das jetzt eine günstige Zimmer, also ganz praktische Sachen, eine gute Zimmerzusammensetzung, wann geben wir nach, wann bauen wir ein Zimmer um, wann sagen wir, wollt ihr es nicht nochmal versuchen, habt ihr den Ehrgeiz, dass ihr es als Gruppe hinbekommt, wenn ihr das schafft, dann gibt es auch eine Chance für die Gesellschaft, ich werde dann immer so ein bisschen pathetisch, sage, wenn wir das nicht schaffen, also ihr singt so toll zusammen, aber ihr schafft es nicht, eine Nacht auf einem Zimmer zu schlafen, gibt es da nicht vielleicht doch noch einen Weg? Aber das hat seine Grenzen. Wir waren, glaube ich, im Team alle sehr sensibilisiert. Die Kinder sagen Stopp, wenn es wirklich nicht geht. Es gibt auch einige, die gekämpft haben mit sich. Das habe ich auch gesehen. Ja, ich will, dass es eigentlich geht, aber ich schaffe es jetzt einfach nicht, weil ich vielleicht körperlich kaputt bin. Oder man kämpft auch gegen seine eigenen Dämonen an. So, und da haben wir, glaube ich, einen ganz guten Weg gefunden, dafür, dass wir eine 75er-Gruppe war, was ja wirklich anspruchsvoll ist, mit zwei Bussen und man geht zusammen schwimmen und man macht Ausflüge. Jeder muss seine eigenen Ichs ein bisschen zurückfahren, damit das Ganze gelingen kann. Aber das bleibt eine Herausforderung. Wir haben uns lange im Vorfeld überlegt, wie machen wir das denn nun mit den digitalen Endgeräten? Das war eine ganz wichtige Entscheidung, auch zu sagen, dass wir eine Altersgrenze machen und sagen, so U15 bitte ohne Smartphones. Alle können ihre Eltern erreichen über ihre Betreuer. Und im Nachhinein muss ich sagen, dass das eine sehr gute und wichtige Entscheidung war, weil die soziale Interaktion, das Miteinander reden, das Geschichten erzählen, auch das Streiche spielen und das Quatsch machen zusammen, dann einfach ab sofort stattfand. Und wir hätten es noch nie gehabt bei einer Fahrt, dass am letzten Abend wirklich so eine riesengroße Melancholie und Traurigkeit da war, weil es zu Ende war. Und wir auch so gut wie keine Fälle von Heimweh unterwegs hatten, was für das Programm spricht, aber was dann doch auch dafür spricht, dass irgendwie dieser Kontakt in dieser besonderen Gruppe, ältere, jüngere, irgendwie funktioniert hat. Aber es gibt da nicht das eine Patentrezept. Man muss immer wieder neu gucken, die Kinder verändern sich, aufmerksam bleiben, versuchen Settings zu finden, dass man sagt, okay, jeden Abend haben wir quasi eine Dienstbesprechung gemacht, was am nächsten Tag passiert, wie die Kräfte einzuteilen sind, wann eine Mittagspause ist vor dem Konzert, wo der Fokus ist. Das waren immer ganz ruhige, immer so 15, 20 Minuten am Tagesende, wo man nochmal den Tag Revue hat passieren lassen und sich auf den nächsten Tag eingestellt hat. Hier müsst ihr aufpassen, da wird es ein bisschen anstrengend, da ist der Weg länger, da ist das Gepäck zu tragen und so weiter und so weiter. Und ich glaube, dieses Kommunizieren, dieses Mitnehmen, dieses gibt's Fragen, wenn Probleme sind, sofort kommen, das hat so eine Art Gruppenhygiene gegeben, die sich so nach 2, 3 Tagen ganz von selbst irgendwie eingestellt hat. Und die hat uns das dann sehr geholfen, die vielen verschiedenen Stationen, die Wege, die unterschiedlichen Medien, Busfahren, Zugfahren, zu Fuß gehen, zu bewältigen. Ja, aber die Gedanken muss man sich vorher machen. Also was für eine Gruppe will ich haben? Wo ist der Fokus? Und wie gehe ich um, wenn es wirklich auch Probleme gibt? Und da muss man halt auch ein Team dabei haben, die dann mit den verschiedenen Herausforderungen umgehen können.
Ja, das ist so dieses, auch das Thema, den Kindern eine Sicherheit geben, dadurch, dass man sie immer wieder mitnimmt, was passiert als nächstes. Ich glaube, das ist auch für manche Persönlichkeiten total wichtig. Andere brauchen es vielleicht nicht so, aber das kann viel Ruhe dann auch reinbringen in die Abläufe. Aber genau, die Vorbereitung ist wahrscheinlich das A und O, kann man so sagen. Ihr wart ja dann noch 2 Tage in Polen, habt 1 oder 2 Konzerte gesungen? Ein Konzert gesungen. Wie hast du die Gesellschaften erlebt, Litauen und Polen? Hast du da Unterschiede wahrgenommen? Wie wurdet ihr da empfangen? Wie war das?
Ja, also mit Warschau haben wir ja über den Berliner Dom eine Partnerschaftskooperation jetzt seit 5 Jahren. Das war so ein bisschen Jubiläum. Also auch dort ist die evangelische Kirche, mit der wir Kontakt haben, ja in der Minderheit. Eine kleine, sehr aktive Gemeinde, die sehr in der Flüchtlingsarbeit sich engagiert, mit einer sehr schönen historischen Kirche. Ja, das war interessant. Also so erstmal gruppenklimatisch. Wir hatten in Litauen so herrlich 20 bis 25 Grad, Wasser und Wind. Und in Warschau kamen wir dann in diese Hitzewelle mit 30 Grad und mehr. Das hat sich sofort auf die Gruppe, merkt man sofort, dass dann die Abläufe anders sind und man irgendwie Pausen braucht. Und in der Tat war es auch so, dass es unterschiedliches Hören war. Es war auch ein sehr gut besuchtes Konzert. Es war sehr herzlich. Das ist jetzt vielleicht so ein bisschen meine ganz persönliche Wahrnehmung, aber ich hatte irgendwie das Gefühl, dass es in Warschau ernster war. Also ich habe irgendwie gespürt, auch durch die Stadt, dass die geschichtlichen Implikationen zwischen Polen und Deutschland, das sind Vernarbungen nach dem Zweiten Weltkrieg, nach der Geschichte des 20. Jahrhunderts, die man an allen Ecken und Enden einfach spürt und die da sind und die Sänger das auch wissen. Große Dankbarkeit auch, wenn wir versucht haben, Polnisch zu singen. Das war in Litauen auch so, weil es ist wirklich eine Herausforderung, aber und auch herzlich in der Bewirtung, in allem. Also das ist, war menschlich ganz dicht, aber haben mit dem Chor auch darüber gesprochen. Es hat keinen Sinn. Man kann das nur machen, wenn man die Geschichte betrachtet. Ja, man kann sich nicht umdrehen. Und das, was ich interessant finde, ist, ich bin ja noch schon ein bisschen älter und habe mich immer für Geschichte interessiert, dass bestimmte Schichten plötzlich wieder hervorkommen und aktuell werden, dass die Geschichte nicht, wenn man sagt, ja, es ist doch jetzt 80 Jahre her, das ist es nicht. Ich meine, es waren meine Großeltern und es waren von den Leuten, die im Konzert waren, Eltern und Großeltern. Jede polnische Familie hat im Zweiten Weltkrieg Verluste zu beklagen gehabt. Das ist in die Gesellschaft und in die Familien eingeschrieben. Und das spürt man. Und man spürt gleichzeitig auch diesen Willen und diesen Wunsch, gute Nachbarn zu sein und vielleicht auch Freunde zu werden. Aber das geht eben nur durch Betrachtung dessen, was war. Und zwar nicht, indem man der nächsten Generation die Verantwortung überstülpt. Sie haben diese Verbrechen nicht begangen. Das so, sondern dass man sagt, es gab diese Vergangenheit, es ist gut, sie zu kennen. Und auf der Basis dieser Vergangenheit können wir jetzt zeigen, dass trotzdem Freundschaft möglich ist. Aber der Weg, und das ist, glaube ich, ganz klar, der Weg ist einfach weiter als jetzt zum Beispiel in Litauen. Also, und ich habe das bei dem Konzert und beim Musikmachen gespürt und ich hatte das Gefühl, dass die Gruppe das auch wahrgenommen hat, aber wie gesagt, nicht negativ, sondern einfach als Herausforderung. Und naja, wenn man sich die Weltgeschichte anguckt, gibt genug, Gegenden, die man wünscht, dass nach so einer Verheerung im Verhältnis der beiden Länder sowas überhaupt möglich ist. Und der polnische Pastor Piotr Gasz, der sehr gut Deutsch spricht, der hat wirklich das geschafft, in seiner Ansprache von dem Angriff der deutschen Wehrmacht, die gleich in den ersten Kriegstagen diese Kirche zerstört hat, zu sprechen, bis zu dem Gesang des Chores von heute. Und ja, wir hatten ja nach dem Konzert in Warschau dann in den großen Kellerräumen der Gemeinde ein Zusammensein mit Markus Meckel, dem letzten Außenminister der DDR, der diese Partnerschaft jetzt sehr pflegt, vielen anderen. Und unter anderem waren auch ein Politiker, ein junger Politiker aus Berlin mit dabei, der das gelesen hatte, dass es diese Begegnung gibt und das Konzert und wegen anderer Gespräche da war und der hinterher auf mich zukam und einfach sagte, ja, er hätte nochmal erlebt in dem Konzert, dass die Kraft der Musik und gerade der Chormusik nochmal eine ganz andere Möglichkeit hat für eine Form von Verständnis, Freundschaft, auch über Bewegung, also über emotionale Bewegung zu sorgen, als die Politiker, die oft versuchen, Verträge auszuhandeln und Grußbotschaften und hier einen Kranz niederlegen. Das sind alles Rituale, die wichtig sind, aber die manchmal dann doch auch so im Formelhaften irgendwie erstarren. Man macht es eben und eher völlig von der emotionalen Wucht, die das eigentlich einfach haben kann, wenn dann 70 junge Berliner vorne stehen, auf Jiddisch, auf Hebräisch, auf Polnisch, auf Litauisch, auf Lateinisch, auf Englisch und auf Deutsch singen und dem Gedanken eines Kulturraumes Europa so eindrücklich Klang geben können. Weil das ist, glaube ich, etwas, wovon ich zutiefst überzeugt bin und was auch ein Grund für diese Reise war, als klar war, dass die Bundeswehr eine Brigade nach Litauen schickt, was ja in Litauen sehr begrüßt wird und auch als Unterstützung wahrgenommen wird und ja auch sicherlich so ist, gesagt habe, es kann nicht das Erste sein, was wir dorthin schicken. Wir können nicht als erstes Soldaten irgendwie hinschicken. Das ist in der Konsequenz und in der politischen Logik vielleicht da, aber wir sind doch zunächst ein Kulturraum Europa über das Mittelalter, über die Renaissance, ständig der Kulturtransfer, über die Alpen, von den Flüssen zueinander. Und das ist doch unsere Geschichte und daraus ziehen wir doch unsere Kraft. Und deswegen fand ich es dann ganz wichtig und auch ganz toll, dass wir mit so vielen jungen Menschen aus Berlin dann dort waren. Das wurde auch so gesehen und zufälligerweise genau im Hotel gegenüber hat der Führungsstab der Bundeswehr auch in diesen Tagen dort dann Quartier genommen. Und wir haben dann auch Austausch gehabt, uns zum Konzert eingeladen. Und ja, und das wurde in Warschau durch diesen Politiker auch nochmal so ganz deutlich benannt und auch von Piotr Gasz, von dem Pastor der Warschauer Gemeinde, der gesagt hat, die Kraft dieses Gesanges der jungen Menschen gibt so viel Hoffnung für die Zukunft. Und ich denke, wenn das so angekommen ist, dann haben wir das Beste erreicht, was wir erreichen konnten. Ich bin jedenfalls sehr dankbar.
Und ich bin unglaublich dankbar für dieses schöne Gespräch. Und jetzt gibt's noch ein kleines musikalisches Souvenir von der Reise, denn ich konnte ein paar Live-Mitschnitte ergattern und du hörst jetzt ein paar Klänge des Staats- und Domchores Berlin unterwegs in Litauen und Polen mit jiddischen, deutschen und litauischen Chorklängen.
Feel it.